Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Das ist heute ein guter Tag, um einen neuen Job anzufangen, findet auch Außenministerin Annalena Baerbock.
Und deshalb bin ich froh, dass Deutschlands internationale Klimapolitik heute ein Gesicht bekommt. Ein Gesicht, das weltweit bekannt ist, eine weltweite Reputation und Strahlkraft hat. Jennifer Morgan, die ich an dieser Stelle doch mal herzlich offiziell begrüße. Jennifer, ich freue mich sehr, dass du jetzt mit dem Auswärtigen Amt bist.
Herzlich willkommen, Jennifer Morgan, bisher Chefin von Greenpeace International, einer Nichtregierungsorganisation. Sie wechselt jetzt die Seiten, soll in Zukunft also Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik der deutschen Bundesregierung werden. Spannende Person, spannende Geschichte, stellen wir euch genauer vor. Wir sprechen auch darüber, dass sich was ändern soll, und zwar für Endometriose-Erkrankte. Die müssen nämlich mit Schmerzen, mit extremer Blutung und Erschöpfung jeden Monat kämpfen. Ein Zustand, der das Leben stark einschränken kann, erzählt uns auch Theresia Krone.
Meine Frauenärztin hat mir die nächsten Jahre dann immer wieder nur gesagt, dass ich meine Schmerzen, dass ich übertreibe oder dass ich mir die irgendwie einbilde, dass das normal für eine Frau sei. Was auch immer das bedeuten mag.
Sie hat deshalb eine Petition gestartet und wir sagen euch, wie erfolgreich das jetzt schon ist. Und unsere Smartphones leben länger mit Verena von Kaltz.
Ich kann sie leider nicht reparieren, sonst könntet ihr sie alle zu mir schicken. Aber nein, wir sprechen darüber, dass wir tatsächlich nicht mehr so häufig neue Smartphones kaufen anscheinend. Also jedes Smartphone darf etwas länger bei uns leben und wohnen. Und wir gucken drauf.
Ja, das ist in Nachhaltigkeit auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass sie länger leben. Das ist euer Update an diesem Mittwoch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Jennifer Morgan, bisher Chefin von Greenpeace International, eben nochmal die Klimapolitik von Regierungen rund um die Welt kritisiert, aber jetzt bald schon Sonderbeauftragte für die internationale Klimapolitik der deutschen Bundesregierung, Chefin Annalena Baerbock. Wir sprechen drüber mit Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio. Wie kommt es eigentlich, dass die Chefin von Greenpeace International sich plötzlich auf diesem Posten im Deutschen Auswärtigen Amt bewirbt?
Naja, beworben hat sie sich nicht, sondern sie ist gefragt worden, ob sie es machen möchte. Und ich sag mal so, wenn du seit vielen Jahrzehnten aktivistisch tätig bist, um eben unter anderem den Klimawandel zu stoppen, dann hast du ja ein sehr offensichtliches Interesse an Veränderung. Und ein Job in der Politik, der bietet die Möglichkeit, was zu gestalten. Also wirklich konkret was zu verändern, statt immer nur zu appellieren. Und sie selbst hat das heute so ausgedrückt.
Ich bin seit 30 Jahren dabei, zu kämpfen für unsere Planeten und zukünftige Generationen. Und ich glaube, in diese Rolle kann ich das gut voranbringen.
Um es zusammenzufassen, gestalten ist halt wie wollen, nur krasser.
Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik klingt erstmal auch sehr wichtig. Ist es das?
Ja und nein. Eigentlich geht es in Anführungsstrichen nur darum, dass Morgan eine neue Abteilung im Auswärtigen Amt leiten soll, und zwar die für internationale Klimapolitik. Das hat man herausgelöst aus dem Umweltministerium, gliedert man jetzt an das AA an. Und eigentlich ist der Plan, dass sie Staatssekretärin wird. Allerdings ist die rechtliche Voraussetzung dafür, dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Morgan lebt zwar seit 2003 in Deutschland, sagt von sich, sie ist eine Berlinerin, aber sie hat eben noch die US-Staatsbürgerschaft. Außenministerin Annalena Baerbock hat heute darauf hingewiesen, dass Morgan die deutsche Staatsbürgerschaft schon beantragt habe, und zwar bereits im letzten Jahr, also jetzt nicht unbedingt wegen dieser Position. Aber damit Morgan ihren Job eben schon zum 1. März anfangen kann, gibt es jetzt diese Rolle als Sonderbeauftragte.
Jetzt kennt man Jennifer Morgan vielleicht als Greenpeace-Chefin. Sie wird wohl international gut vernetzt sein. Was muss man noch über die Sonderbeauftragte wissen?
Ja genau, sie leitet die Organisation Greenpeace seit 2016 in einem Duo, ist seit den 90ern in Organisationen tätig, die sich mit der Bekämpfung des Klimawandels auseinandersetzen. Zum Beispiel war sie mehrere Jahre beim WWF. Sie hat die deutsche Bundesregierung auch schon mehrfach beraten, als Teil von Gremien dann immer, zum Beispiel bei der EU-Ratspräsidentschaft 2007. Und du hast es schon gesagt, und ich glaube, das macht sie tatsächlich so interessant. Sie ist einfach international fantastisch gut vernetzt, kennt auf der ganzen Welt Leute aus der Spitzenpolitik. Und das ist jetzt natürlich sehr hilfreich für die neue Position.
Annalena Baerbock hat im Wahlkampf im letzten Jahr immer wieder gesagt, die nächste Regierung wird eine Klimaregierung. Jetzt die Benennung von Morgan, was bedeutet das für die deutsche Klimapolitik?
Ja, ich würde es tatsächlich ein bisschen von der Person lösen wollen und ein bisschen übergeordneter betrachten, weil sich wirklich so langsam zeigt, was Baerbock genau damit gemeint hat, was du gerade gesagt hast, dass sich eben die Klimapolitik durch alle Ressorts der Bundesregierung zieht. Früher lag die Klimapolitik im Umweltministerium, war so ein bisschen auch aus Perspektive der anderen Ressorts Orchideenthema. Und jetzt zieht sich das durch die verschiedenen Ressorts durch. Man hat auch Fachpersonal aus dem Umweltministerium in andere Ministerien versetzt, eben jetzt auch ins Auswärtige Amt. Annalena Baerbock, die hat eben auch noch mal berichtet auf dieser Pressekonferenz, wie sehr Klimapolitik im Zentrum ihrer außenpolitischen Arbeit stehen soll. Energiefragen beispielsweise sind für sie Diplomatiefragen. Das sieht man ja gerade zum Beispiel auch im Konflikt mit Russland in der Frage von Gas. Mhm. Künftig wird es ja auch Baerbock sein, die zu internationalen Klimakonferenzen fährt. Und das vorzubereiten, das wird dann Jennifer Morgans Aufgabe, sich da auch mit den anderen Ressorts abzustimmen und sozusagen ja eine Schnittstelle zu sein zwischen nationaler und internationaler Klimapolitik.
Aber sag mal, gibt es da gar keine Kritik daran, dass man so die Lager wechselt, jetzt bezogen auf Morgan, von der Umweltaktivistin rein ins Auswärtige Amt?
Also gibt es jetzt nicht von den Umweltverbänden, aber zum Beispiel von der CSU. Dazu muss man wissen, dass Greenpeace als Organisation ja auch Sachen macht, beziehungsweise gemacht hat, die Grenzen überschreiten. Letztes Jahr etwa, da ist ein Gleitschirmflieger ins Münchner Fußballstadion gestürzt, bei einer Protestaktion beim Länderspiel Deutschland gegen Frankreich. Zwei Menschen sind dabei verletzt worden. Das Ganze sollte ein Protest gegen klimaschädliche Verbrennungsmotoren sein, ging dann aber schief. Da gab es viel Kritik, sogar Forderungen Greenpeace, die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Also die Organisation steht wegen ihres Schaffens auch immer wieder in der Kritik. Und genau das greift die CSU jetzt auf. Generalsekretär Markus Blume hat unter anderem getwittert, kein Platz für Bayern im Kabinett, aber viel Geld für Aktivisten aus der grünen Blase im Regierungsapparat. Was er dabei natürlich vergessen hat, das ist Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die ja mit bayerischer Herkunft auch im Kabinett sitzt.
Wir halten fest, sie wird auf jeden Fall neu sein im Auswärtigen Amt und soll sich um die Klimapolitik international kümmern. Jennifer Morgan, bisher Chefin von Greenpeace International gewesen. Ann-Kathrin Büsker hat uns aus unserem Hauptstadtstudio Morgan ein bisschen näher vorgestellt. Dank dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er lädt nicht mehr oder Display ist gesplittert oder Lautsprecher ist dann auch kaputt. Smartphones haben in der Regel eine kurze Halbwertszeit. Falls jemand ein Nokia 3210 noch hat, an dieser Stelle mal Arm heben. Keiner. Aber heute gute Nachricht. Bei uns in Europa werden Smartphones anscheinend deutlich länger genutzt als noch vor 6 Jahren. Also gute Sache. Müssen wir drauf schauen. Verena von Keitz aus unserem Team hat die Infos. Von wem kommen die Zahlen?
Die hat der Kreditversicherer Euler Hermes veröffentlicht. Allerdings muss ich vorab sagen, die Zahl ist eine Schätzung. So schreiben es die Autoren in der Veröffentlichung. Wie sie darauf gekommen sind, dazu gibt es keine Angaben. Nur die Zahlen von verkauften Smartphones werden genannt in der Veröffentlichung. Aber auf jeden Fall wird für Europa geschätzt, dass sich die Nutzungsdauer in Europa seit 2016 im Durchschnitt um 25% verlängert habe auf 40 Monate. Mhm.
Heißt, so ein Smartphone ist im Moment rund 3,5 Jahre im Gebrauch.
Genau, jedenfalls im gesamteuropäischen Durchschnitt. Damit wissen wir natürlich noch nicht, wie es konkret in Deutschland aussieht. Aber da hilft eine andere Untersuchung eines Marktforschungsunternehmens aus dem Jahr 2019. Die hat ergeben, dass sich die Smartphone-Nutzungsdauer von 2016 bis 2018 in den Ländern Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich von 23,4 auf 26,2 Monate erhöht hat. Mhm. Also so knapp unter 2 Jahre auf knapp über 2 Jahre. Und das ist ein Hinweis, dass in diesen Ländern sich die Leute doch deutlich öfter ein neues Smartphone kaufen als im europäischen Durchschnitt, wo laut aktueller Studie die Nutzungsdauer im Jahr 2016 bei 32 Monaten lag, also 8 Monaten länger als sozusagen in Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich. Trotzdem kann man irgendwie sagen, es scheint ein Trend zu sein, dass wir unsere Smartphones länger nutzen, was auch daran liegt, dass viele Geräte ausgestattet sind mit dem, was wir so brauchen und dass die neueren Modelle einfach nicht so viel mitbringen, was wir unbedingt haben wollen oder müssen.
Außer vielleicht, dass wir sie demnächst zusammenfalten können.
Ja, das könnte natürlich alles wieder ändern, aber die Zeichen stehen tatsächlich auf ein bisschen mehr nachhaltige Nutzung. Es wird ja auch auf Politikebene darüber diskutiert, dass es ein Recht auf Reparatur auch für Smartphones geben soll, am besten auf europäischer Ebene, denn klar, ein Smartphone möglichst lange zu nutzen, das schützt Umwelt und Klima, hat uns auch Ferdinand Revelio gesagt, der seine Doktorarbeit über nachhaltige Handynutzung geschrieben hat.
Die größten Umweltauswirkungen im Smartphone-Lebenszyklus entstehen in der Produktion. Das heißt, umso länger wir die Smartphones nutzen, umso besser.
Denn bis zu 80% der Umweltschäden und des CO2-Ausstoßes, die kommen zustande, wenn das Smartphone hergestellt wird.
Umso länger, umso besser. Wie lange müssten wir unser Smartphone nutzen, damit die Bilanz wirklich besser wird?
Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat dazu im Jahr 2020 eine Studie in Auftrag gegeben beim Öko-Institut, die gezeigt hat, wie viel sich an CO2-Äquivalenten und an Kosten einsparen lässt, wenn das Smartphone 7 Jahre lang genutzt wird, statt nur im Durchschnitt 2,5 Jahre. Laut Verbraucherzentrale entspricht dieser Zeitraum übrigens von 7 Jahren auch dem Wunsch von Nutzern und Nutzerinnen, wie lange ihr Smartphone am besten halten soll. Und das Ergebnis dieser Studie war, selbst wenn man mit einrechnet, dass so ältere Handymodelle natürlich nicht so energieeffizient sind wie welche, die ein paar Jahre später auf den Markt kommen, und dass man auch Kosten hat für Reparaturen wie Akku austauschen oder Display erneuern, spart man die Hälfte an CO2-Äquivalenten ein. Und natürlich macht es sich auch bei den Kosten bemerkbar, wenn man jetzt nur so ein Smartphone in 7 Jahren kauft und nicht ungefähr 3.
Na klar. Ich halte mal fest, ein Smartphone, das 7 Jahre hält, ist noch nicht Standard. Das haben wir jetzt noch nicht so. Was kann man denn tun, damit das Smartphone möglichst lange lebt?
Da muss man schon sagen, also man sollte schon zu den Modellen greifen, die ein bisschen teurer sind von den bekannten Firmen, weil die wohl oft wirklich haltbarer und stabiler sind. Das sagt auch Forscher Ferdinand Revelio.
Die sehr günstigen Smartphones, die ich von den, sag ich mal, chinesischen Herstellern bekomme für 200 Euro, die sind meistens ja sehr einfach aufgebaut, und wenn sie runterfallen, geht da sofort was kaputt und ich bekomme auch keine Ersatzteile.
Also es sind natürlich alle Faktoren, die die Lebenszeit verkürzen. Und was auch eine Rolle spielt, damit du dein Smartphone lange nutzen kannst, muss der Hersteller entsprechend lange natürlich auch Sicherheitsupdates anbieten. Mhm. Apple ist da ja schon länger recht weit vorne. Da gibt es oft über Jahre hinweg Sicherheitsupdates auch für ältere iPhone-Modelle. Und Samsung hat zum Beispiel vor einem Jahr mitgeteilt, dass es für alle Galaxy-Modelle von 2019, die 2019 neu auf den Markt gekommen sind, 4 Jahre lang Sicherheitsupdates geben soll. Also man sieht schon, da tut sich was.
Da geht was. Das Smartphone länger zu nutzen ist gut für die Umwelt und für unsere Patte. Haben wir darüber geredet, weil sich die durchschnittliche Nutzungsdauer nach einer Studie in Europa verlängert hat. Auf durchschnittlich 3,5 Jahre.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Prozess läuft, aber das Trauma, es bleibt.
Mich hat das sehr mitgenommen. Ich habe immer noch Albträume. Diese Attentate waren so schrecklich. Für die Kinder, die haben die Schüsse gehört. Das war zu viel, grauenvoll.
Eine Pariserin über die Terroranschläge in Paris 2015, bei denen 130 Menschen gestorben und Hunderte verletzt wurden. Es läuft der Prozess um die Anschlagsserie. 20 mutmaßliche Beteiligte müssen sich darin verantworten. Und heute hat zum ersten Mal der Hauptverdächtige ausgesagt, Salah Abdeslam. Unsere Korrespondentin Sabine Wachs ist in Paris, beobachtet den Prozess für uns, ist im Gerichtsgebäude aktuell. Zum Auftakt hatte sich Abdeslam zum Islamischen Staat bekannt. War das eine Provokation?
Das war absolut eine Provokation. Der Richter hatte ihn zum Auftakt nach seinem Beruf gefragt und da sagte er, er sei Kämpfer des Islamischen Staates. Und das hat er hier heute in seiner Befragung auch nochmal wiederholt. Der vorsitzende Richter ist auf diese Frage auch nochmal eingegangen und bat ihn darum, eine Stellungnahme zu seiner religiösen Überzeugung abzugeben. Und da sagte Salah Abdeslam ganz klar, dass er sich zu den Positionen, auch zu den radikalen Positionen des Islamischen Staates, des sogenannten Islamischen Staates, dieser Terrororganisation bekennt. Und er hat erneut gesagt, was er auch schon im Laufe des Prozesses gesagt hat, dass der IS Frankreich nur angegriffen habe, weil Frankreich eine militärische Offensive in Syrien gegen den IS gestartet habe und dass nur wegen des Ex-Präsidenten François Hollande, unter dessen Regierung diese Offensive gestartet wurde, dass man nur wegen François Hollande hier sitze. Und das ist schon eine Provokation auch des Gerichts.
Abdeslam ist der einzige, der von den mutmaßlichen Angreifern noch lebt. Das heißt, er zeigt keinerlei Reue?
Nein, er zeigt keinerlei Reue. Er sagt zwar immer wieder, er persönlich habe nichts gegen die Menschen in Frankreich. Es sei eben die Schuld von François Hollande, dass diese Attentschläge am 13. November 2015 in Frankreich stattgefunden haben. Aber es wird auch ganz klar, welche religiöse Position er vertritt. Zum Beispiel etwa, wenn er sagt, dass Köpfungen, die der sogenannte Islamische Staat vorgenommen hat, durchaus berechtigt seien. Denn in Frankreich habe es ja auch jahrelang lang die Todesstrafe gegeben, die stand im Gesetz. Und eben Menschen zu köpfen, die ungläubig seien, das gehöre beim Islamischen Staat eben auch zum Gesetz. Also man sieht schon, dass er da sehr, sehr radikal ist, dass er seine radikalen Positionen auch genauso verbreitet und dass er seine Aussage auch teilweise eben für Propaganda nutzt.
Was macht dieses Auftreten, diese Aussagen mit den Betroffenen bzw. den Angehörigen der Opfer des Anschlags?
Also man hat es schon gesehen, im Saal saßen nicht viele Angehörige und Überlebende der Anschläge. Das mag damit zusammenhängen, dass man sich im ersten Moment auch gar nicht so viel von der Aussage von Salah Abdeslam erwartet hatte. Man hat sich sehr gewundert, dass er überhaupt gesprochen hat. Das hat er bisher nämlich noch nie getan. Er sitzt seit 2016 in Haft und hat in keinem Verhör bisher geredet. Aber man hat schon gesehen, als eben solche Äußerungen kamen von ihm, dass die Leute, die zusammengezuckt sind, dass man schon auch in Unverständnis in den Gesichtern gesehen hat, weil es doch schon relativ hart ist, wenn dein Vater, deine Tochter, dein Bruder, deine Schwester, deine Freundin getötet wurde und dir jemand sagt, ja, also persönlich habe ich eigentlich nichts gegen die Franzosen, sondern das ist die Schuld des Präsidenten, dass wir angegriffen haben. Mhm.
Das ist eine Wut wahrscheinlich die und gleichzeitig eine Trauer, die man in sich trägt, die man nicht nachvollziehen kann, wenn einem das nicht passiert ist. Welche Strafe droht den Angeklagten? Kann man das jetzt schon sagen oder auch mit Ausblick, wann es da ein Urteil geben wird?
Also einigen Angeklagten, unter anderem Salah Abdeslam, droht eine lebenslange Haftstrafe. Auch dazu hat er sich heute geäußert. Er sagte, er habe niemanden direkt getötet und er habe niemanden direkt verletzt und er könne überhaupt nicht nachvollziehen, warum ihm deswegen eine lebenslange Haftstrafe droht. Aber sie droht ihm am Ende des Prozesses. Wann dieser Prozess zu Ende ist, das ist gerade im Moment sehr, sehr schwer zu sagen. Eigentlich sollte er Mitte, Ende Mai zu Ende sein, aber dadurch, dass Corona da zwischenzeitlich die Finger im Spiel hatte, Angeklagte infiziert waren und der Prozess über Wochen unterbrochen werden musste, verzögert sich das jetzt alles nach hinten. Und wir gehen davon aus, dass wahrscheinlich erst Ende Mai, Mitte Juni, vielleicht sogar erst Ende des Sommers ein Urteil und ein Prozessende in Sicht ist.
In Paris, da läuft der Prozess zu den Terroranschlägen 2015. Heute hat zum ersten Mal der Hauptverdächtige ausgesagt. Sabine Wachs, unsere Korrespondentin, war das mit den Eindrücken von vor Ort.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sprechen über Endometriose. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Ist die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung in Deutschland, die sich ja vor allem während der Periode der Frau bemerkbar macht, mit kaum auszuhaltenden Schmerzen, extremen Blutungen und Erschöpfung. Jana Adu aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat dazu recherchiert. Grüß dich, Jana.
Hi.
Und korrigiere mich gerne, aber dabei sammelt sich Gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle, also zum Beispiel an den Eierstöcken im Beckenraum oder am Darm.
Genau.
Die Krankheit bleibt häufig jahrelang unerkannt. Dass sich daran was ändern muss, fordert jetzt die Petition mit dem Namen Hashtag EndEndoSilence. Jana, was hat's damit auf sich?
Also vor einem Monat, da hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für das Land eine nationale Strategie zur Bekämpfung von Endometriose angekündigt. Und daraufhin hat die 19-jährige Theresia Krone die Petition gestartet. Theresia ist selbst betroffen, kam mit 14 das erste Mal wegen ihrer Schmerzen ins Krankenhaus und musste wie viele feststellen, dass es nicht so einfach ist, Hilfe zu bekommen.
Ich wurde da leider nicht so richtig ernst genommen oder zumindest nicht so, wie ich es mir erhofft hätte. Und meine Frauenärztin hat mir die nächsten Jahre dann immer wieder nur gesagt, dass ich meine Schmerzen, dass ich übertreibe oder dass ich mir die irgendwie einbilde, dass das normal für eine Frau sei. Was auch immer das bedeuten mag.
Ja, bis zur Diagnose hat es dann 3,5 Jahre gedauert. Das ist tatsächlich ziemlich kurz. Im Durchschnitt dauert es in Deutschland nämlich meist 10 Jahre. Und das müsste eben nicht sein, wenn es nach der Petition geht.
Was wird denn da genau gefordert in der Petition?
Also grundsätzlich geht es um 3 Hauptpunkte, eben vor allem mehr Aufklärung. Also nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch bei MedizinerInnen. Dann auch mehr Geld für die Forschung. Bisher gibt es nämlich keine Daten zu den Ursachen und auch nur begrenzte Daten, wie man die Krankheit behandeln kann. Und vor allem wird eine bessere Versorgung gefordert. Endometriose wird als Krankheit immer noch ganz falsch angegangen, sagt Dr. Silvia Mechsner. Sie leitet das Endometriosezentrum an der Charité in Berlin.
Wir müssen einfach erkennen, Endometriose ist nichts, was man wegoperieren kann, nichts, was man nur mit einem Hormon oder oftmals nicht allein mit einem Hormon behandeln kann. Es ist eine chronisch rezidivierende Erkrankung, die eine viel, viel frühzeitigere Diagnose braucht, eine bessere Begleitung. Und das gibt unser Gesundheitssystem im Moment leider auch nicht her.
Und wenn es als chronische Krankheit anerkannt wäre, dann könnte das eben auch gesellschaftliche Konsequenzen haben. Also zum Beispiel im Job, wenn man sich krank melden muss. Dann eben nicht einfach wegen Unterleibsschmerzen, sondern weil man eine chronische Krankheit hat.
Kann man da schon was sagen, wie gut oder wie schlecht diese Petition läuft?
Also mittlerweile hat die Petition in knapp 2 Wochen über 90.000 Unterschriften gesammelt. Ziel sind 150.000 und Theresia sagt auch, dass schon Reaktionen aus der Politik gekommen sind.
Ich bin ziemlich sicher, dass in den nächsten 2-3 Wochen da auch was kommen wird. Bis jetzt haben sich auch schon ganz viele MdBs öffentlich und nicht öffentlich zu der Petition positioniert. Also das Feedback, was wir aus der Politik bekommen, ist überwältigend positiv. Und immer mehr Menschen sagen uns, dass sie das unterstützen.
Also vielleicht zieht Deutschland in der Endometriosebekämpfung jetzt bald nach.
Jana Adu aus dem Deutschlandfunk Nova-Team über die Petition #EndEndoSilence. Die UnterzeichnerInnen fordern eine nationale Endometriose-Strategie.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein schwarzer Diamant, der größte geschliffene Diamant der Welt, wird nämlich heute versteigert. The Enigma, übersetzt das Rätsel, heißt er. Macht auch Sinn, weil man nicht so richtig weiß, wo kommt er denn eigentlich her. Fachleute vermuten, dass er so zwischen 2,6 oder 3,8 Milliarden Jahre alt ist. Da muss er entstanden sein, während ein Meteorit oder Asteroid auf die Erde geknallt ist. Kostenpunkt 5 Millionen Dollar. Ich habe darüber mit Astrid Fialka-Herritsch gesprochen. Sie ist Leiterin für das Juwelengeschäft im Auktionshaus Dorotheum in Wien. Und sie hat mir erklärt, naja, das mit dem Alter, das ist gar nicht so besonders bei dem Stein.
Jeder Stein ist so alt, jeder Diamant. Also das ist jetzt vielleicht weniger das ganz so Spannende, würde ich sagen. Aber die Steine sind entstanden eben vor Millionen von Jahren. Und es gibt eben auch immer wieder in Meteoritenstücken Nachweise von Diamanten. Also das ist eigentlich ein, würde ich fast sagen, normaler Ablauf. Die Größe ist beeindruckend, nicht? Das muss man schon sagen.
Nochmal ganz kurz zurück. Wie lässt sich das Alter von Diamanten überhaupt bestimmen?
Das sind geologische Vorkommnisse bzw. Merkmale, die eben aus der Entstehung des Erdmantels heraus abgeleitet werden. Man weiß, dass eben in der kanadischen Erdplatte sozusagen und in der afrikanischen die ersten Gesteine sich dahingehend gebildet haben, eben durch Druck und Hitze, eben diese Konstellation, dieses kubische, chemisch kristallisierte, dieser Kohlenstoff eben entstanden ist.
Mhm. Wie setzt sich dann der Wert eines Diamanten genau zusammen?
Naja, wir reden, also wenn wir so von Diamanten grundsätzlich sprechen, reden wir ja immer, wenn wir vom Wert sprechen, an sich von einem Schmuckstein. Ja, und da muss man schon einmal auch das Verhältnis sehen, dass der überwiegende Teil der Diamantschürfung eigentlich in die Industrie geht. Also das heißt, da sind die optischen Merkmale völlig irrelevant, vielleicht noch die Größe, aber auch das eigentlich jetzt nicht so im Wesentlichen. Wenn wir heute von einem Wert eines Diamanten sprechen, dann muss er den sozusagen Schmuckkriterien, den sogenannten bekannten 4 Cs entsprechen, also dem Gewicht, der Reinheit, der Farbe und dem Schliff entsprechen. Plus in der heutigen Zeit hinzugekommen, vielleicht nicht so bekannt, ist die Fluoreszenz. Gibt es eine, gibt es keine? Da gibt es vielleicht noch ein paar zusätzliche Faktoren. Mhm. Bei diesem Stein hier, der ist ja, soweit ich das gesehen habe, auf den Fotos, persönlich habe ich ihn natürlich nicht gesehen, der ist ja sehr undurchsichtig. Also der würde schon einmal vom sozusagen von den typischen Merkmalen völlig abweichen. Ja, da nimmt man einfach andere Kriterien, eben die Größe, die hier eindeutig im Mittelpunkt steht. Mhm. Und wenn man sich den Schliff anschaut, dann hat man sich gespielt, also mit dem Gewicht um 55 Facetten, was natürlich beeindruckend ist, aber man muss das wirklich als Unikat sehen und kann ihn nicht mit den herkömmlichen Schmucksteinen vergleichen, zumal es ja kein Schmuckstein ist, sondern ein Objekt. Also ich würde es wirklich als Mischung zwischen Kunstobjekt, Naturereignis und Einmaligkeit sehen.
Ja, vielleicht auch eher ein Erlebnis dann. Aber 5 Millionen Dollar ist natürlich auch eine stolze Summe, ne? Der Schätzpreis, der veranschlagt.
Es ist immer schwierig. Ich glaube, man kann hier nicht, es ist hier die Einmaligkeit, nicht? Man muss bedenken, dass es ein Naturprodukt ist, das eben einmalig uns Menschen in die Hände gefallen ist.
Mhm. Was war der teuerste Diamant, den Sie versteigert haben jemals?
Mit 600.000 Euro ein 27-Karäter. Mhm. Also das war auch ein sehr beeindruckendes Stück. Man muss ungefähr Nagelgröße, also Daumennagelgröße sich vorstellen, in einem klassischen Brillantschliff und noch dazu in einer Fancy-Farbe, das heißt in einer natürlichen, über die herkömmliche Skala hinausgehende Farbnuance. Mhm.
beeindruckend, diese Diamanten. Haben wir wieder was gelernt. Astrid Fialka-Heritsch, danke für dieses Gespräch und liebe Grüße nach Wien.
Ich danke für das Gespräch. Dankeschön. Schöne Grüße nach Köln. Auf Wiederhören.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.